Siebtens, Abstoßen und Anziehen von Arbeitern mit Entwicklung des Maschinenbetriebs. Krisen der Baumwollindustrie. Alle zurechnungsfähigen Repräsentanten der politischen Ökonomie geben zu, dass neue Einführung der Maschinerie pestartig wirkt auf die Arbeiter in den überlieferten Handwerken und Manufakturen, womit sie zunächst konkurriert. Fast alle beächtzen die Sklaverei des Fabrikarbeiters. Und was ist der große Trumpf, den alle ausspielen? Dass die Maschinerie nach den Schrecken ihrer Einführungs- und Entwicklungsperiode die Arbeitssklaven in letzter Instanz vermehrt, statt sie schließlich zu vermindern. Zwar zeigte sich schon an einigen Beispielen, dass auf einem gewissen Entwicklungsgrad außerordentliche Ausdehnung von Fabrikzweigen mit nicht nur relativer, sondern absoluter Abnahme der angewandten Arbeiterzahl verbunden sein kann. Diese Situation der Massenarbeitslosigkeit haben wir seit Mitte der 80er Jahre. Produktivere Technologie verdrängt immer mehr Arbeiter, ohne dass alle arbeitslos gemachten Arbeiter in traditionellen oder neu entstandenen Produktionszweigen neue Arbeit finden können. In empirisch gegebenen Fällen ist die Zunahme der beschäftigten Fabrikarbeiter oft nur scheinbar, das heißt nicht der Ausdehnung der bereits auf Maschinenbetrieb beruhenden Fabrik geschuldet, sondern dem allmählichen Übergreifen auf Nebenzweige. Die Zunahme dieser Fabrikarbeiter war also nur der Ausdruck einer Abnahme in der Gesamtzahl der beschäftigten Arbeiter. Gesamtzahl der beschäftigten Arbeiter heißt an dieser Stelle Zahl der Fabrikarbeiter plus die Zahl der selbstständigen Handwerker plus die Zahl der Manufakturarbeiterinnen. Man begreift jedoch, dass trotz der vom Maschinenbetrieb faktisch verdrängten und virtuell ersetzten Arbeitermasse wie mit seinem eigenen Wachstum, ausgedrückt in vermehrter Anzahl von Fabriken derselben Art oder den erweiterten Dimensionen vorhandener Fabriken, die Fabrikarbeiter schließlich zahlreicher sein können als die von ihnen verdrängten Manufakturarbeiter oder Handwerker. Beispiel: Ein manufakturmäßiges Kapital von 500 ist angelegt in 200 konstantem Kapital plus 300 variablem Kapital mit 300 Arbeitern. Bei Übergang zum Maschinenbetrieb zerfällt dieses Kapital in 400 konstantes Kapital plus 100 variables Kapital mit 100 Arbeitern. 200 Arbeiter wurden dadurch zunächst arbeitslos. Aber mit Ausdehnung der Produktion von 500 auf 1500 kann das akkumulierte Kapital bei gleicher organischer Zusammensetzung von 4 Fünftel C zu einem Fünftel V wieder 300 Arbeiter beschäftigen. 1200 konstantem Kapital plus 300 V. Wächst das angewandte Kapital weiter auf 2000, so werden 400 Arbeiter beschäftigt, also ein Drittel mehr als mit der alten Betriebsweise. Absolut ist die angewandte Arbeiterzahl um 100 gestiegen. Relativ, das heißt im Verhältnis zum vorgeschossenen Gesamtkapital, ist sie um 800 gefallen. Denn das Kapital von 2000 hätte in der alten Betriebsweise 1200 statt 400 Arbeiter beschäftigt. Relative Abnahme der beschäftigten Arbeiterzahl verträgt sich also mit ihrer absoluten Zunahme. Wachstum in der Anzahl der Fabrikarbeiter ist also bedingt durch proportionell viel rascheres Wachstum des in den Fabriken angelegten Gesamtkapitals. Wirkungen der Wirtschaftszyklen. Solange sich der Maschinenbetrieb in einem Industriezweig auf Kosten des überlieferten Handwerks oder der Manufaktur ausdehnt, sind seine Erfolge so sicher wie etwa der Erfolg einer mit dem Zündnadelgewehr bewaffneten Armee gegen eine Armee von Bogenschützen wäre. Diese erste Periode, worin die Maschine erst ihren Wirkungskreis erobert, ist entscheidend wichtig wegen der außerordentlichen Profite, die sie produzieren hilft. Sobald aber das Fabrikwesen eine gewisse Breite des Daseins und bestimmten Reifegrad gewonnen hat, erwirbt diese Betriebsweise eine Elastizität, eine plötzliche, sprungweise Ausdehnungsfähigkeit, die nur an dem Rohmaterial und dem Absatzmarkt Schranken findet. Die ungeheure stoßweise Ausdehnbarkeit des Fabrikwesens und seine Abhängigkeit vom Weltmarkt erzeugen notwendig fieberhafte Produktion und darauf folgende Überfüllung der Märkte, mit deren Kontraktion Lähmung eintritt. Das Leben der Industrie verwandelt sich in eine Reihenfolge von Perioden mittlerer Lebendigkeit, Prosperität, Überproduktion, Krise und Stagnation. Wachstum in der Anzahl der Fabrikarbeiter ist also bedingt durch proportionell viel rascheres Wachstum des in den Fabriken angelegten Gesamtkapitals. Dieser Prozess vollzieht sich aber nur innerhalb der Ebbe- und Flutperioden des industriellen Zyklus. Er wird zudem stets unterbrochen durch den technischen Fortschritt, der Arbeiter bald virtuell ersetzt, bald faktisch verdrängt. Die Arbeiter werden so fortwährend ausgestoßen und angesaugt, hin und her geschleudert und dies bei beständigem Wechsel in Geschlecht, Alter und Geschick der Angeworbenen. Die Unsicherheit und Unstetigkeit, denen der Maschinenbetrieb die Beschäftigung und damit die Lebenslage des Arbeiters unterwirft, werden normal mit diesem Periodenwechsel des industriellen Zyklus. Die Zeiten der Prosperität abgerechnet, rast zwischen den Kapitalisten heftigster Kampf um ihren individuellen Raumanteil am Markt. Dieser Anteil steht in direktem Verhältnis zur Billigkeit des Produkts. Außer der hierdurch erzeugten Rivalität im Gebrauch verbesserter, arbeitskraftersetzender Maschinerie und neuer Produktionsmethoden tritt jedes Mal ein Punkt ein, wo Verbilligung der Ware durch gewaltsamen Druck des Arbeitslohns unter den Wert der Arbeitskraft erstrebt wird. Rückblick. Marx unterschied zwischen relativer und absoluter Freisetzung von Arbeitskraft. Angenommen, ein Betrieb mit 100 Arbeitern produziert 100 Stück vor Einführung einer neuen Technologie. Nach Einführung einer neuen Technologie produzieren 80 Arbeiter 120 Stück. Pro Arbeiter ist die Produktivität um 50% gestiegen. Absolut hat die Zahl der Arbeiter nur um 20 abgenommen. Relativ hat die Zahl der Arbeiter aber um 40 abgenommen, da mit der alten Technologie 120 Arbeiter nötig gewesen wären, um 120 Stück zu produzieren. Die Zahl 120 Arbeiter ist hier rein hypothetisch oder virtuell. Achtens. Revolutionierung von Manufaktur, Handwerk und Heimarbeit durch die große Industrie. A. Aufhebung der auf Handwerk und Teilung der Arbeit beruhenden Kooperation. Man hat gesehen, wie die Maschinerie die auf Handwerk beruhende Kooperation und die auf Teilung der handwerksmäßigen Arbeit beruhenden Manufaktur aufhebt. Ein Beispiel der ersten Art ist die Mähmaschine. Sie ersetzt die Kooperation von Mähern. Ein schlagendes Beispiel der zweiten Art ist die Maschine zur Fabrikation von Nähnadeln. Nach Adam Smith verfertigten zu seiner Zeit 10 Männer durch Teilung der Arbeit täglich über 48.000 Nähnadeln. Eine einzige Maschine liefert dagegen 145.000 in einem Arbeitstag von 11 Stunden. Eine Frau oder ein Mädchen überwacht im Durchschnitt 4 solche Maschinen und produziert daher mit der Maschinerie täglich 600.000 Nähnadeln. Sofern eine einzelne Arbeitsmaschine an die Stelle der Kooperation oder der Manufaktur tritt, kann sie selbst wieder zur Grundlage handwerksmäßigen Betriebs werden. Sporadisch und ebenfalls nur vorübergehend kann kleiner Betrieb sich verbinden mit mechanischer Triebkraft durch Miete des Dampfs, wie in einigen Manufakturen Birminghams, durch Gebrauch kleinerer Wärmekraftmaschinen, wie in gewissen Zweigen der Weberei usw. Anmerkung: In den Vereinigten Staaten ist derartiges Wiedererstehen des Handwerks auf Grundlage der Maschinerie häufig. Die Konzentration bei dem unvermeidlichen Übergang in den Fabrikbetrieb wird eben deswegen im Vergleich zu Europa und selbst zu England dort mit 7 Meilenstiefeln marschieren. Mit Erfindung der Elektrizität und des Elektromotors wurde diese Entwicklung einer Wiedererstehung kleiner handwerklicher Betriebe auf maschineller Grundlage um die letzte Jahrhundertwende wiederholt. Im letzten Jahrzehnt erlebten wir eine ähnliche Wiederbelebung für Einzelwirtschaft und Kleinbetriebe auf der Basis der Computertechnologie. wo die Natur des Prozesses nicht von vornherein Produktion auf großer Stufenleiter erforderte, durchliefen in der Regel die in den letzten Jahrzehnten neu aufkommenden Industrien wie zum Beispiel Briefkuvert, Stahlfedermacher usw. erst den Handwerksbetrieb und dann den Manufakturbetrieb als kurzlebige Übergangsphasen zum Fabrikbetrieb. B. Rückwirkung des Fabrikwesens auf Manufaktur und Heimarbeit. Mit der Entwicklung des Fabrikwesens und der sie begleitenden Umwälzung der Agrikultur dehnt sich nicht nur die Produktionsleiter in allen anderen Industriezweigen aus, sondern verändert sich auch ihr Charakter. Das Prinzip des Maschinenbetriebs, den Produktionsprozess in seine wesentlichen Phasen aufzuspalten und die so gegebenen Probleme durch Anwendung der Mechanik, Chemie usw., kurz der Naturwissenschaften zu lösen, wird überall bestimmend. Abgesehen hiervon wird die Zusammensetzung des Gesamtarbeiters oder des kombinierten Arbeitspersonals von Grund aus umgewälzt. Im Gegensatz zur Manufakturperiode gründet sich der Plan der Arbeitsteilung jetzt auf Anwendung der Frauenarbeit, der Arbeit von Kindern aller Altersstufen, ungeschickte Arbeiter, wo es immer möglich ist, kurz der billigen Arbeit. C. Die moderne Manufaktur. Die Ausbeutung billiger und unreifer Arbeitskräfte wird in der modernen Manufaktur schamloser als in der eigentlichen Fabrik, weil die hier existierende technische Grundlage, Ersatz der Muskelkraft durch Maschinen und Leichtigkeit der Arbeit dort großenteils wegfällt. Es folgen zeitgenössische Beispiele aus Branchen mit maschinellem Kleinbetrieb, mit Vergleich der Sterblichkeit, Gesundheitsstatistiken usw. D. Die moderne Heimarbeit. Die Ausbeutung billiger und unreifer Arbeitskräfte wird in der Heimarbeit schamloser als in der Manufaktur, weil die Widerstandsfähigkeit der Arbeiter mit ihrer Zersplitterung abnimmt, eine ganze Reihe räuberischer Parasiten sich zwischen den eigentlichen Arbeitgeber und den Arbeiter drängt, die Armut dem Arbeiter die nötigsten Arbeitsbedingungen, Raum, Licht, Ventilation usw. raubt, die Unregelmäßigkeit der Beschäftigung wächst und endlich in diesen letzten Zufluchtsstätten der durch die große Industrie und Agrikultur überzählig gemachten, die Arbeiterkonkurrenz notwendig ihr Maximum erreicht. Diese sogenannte moderne Heimindustrie hat mit der altmodischen, die unabhängiges städtisches Handwerk, selbstständige Bauernwirtschaft und vor allem ein Haus der Arbeiterfamilie voraussetzt, nichts gemein als den Namen. Sie ist jetzt verwandelt in die auswärtige Filiale der Fabrik, der Manufaktur oder des Warenmagazins. Es folgen zeitgenössische Beispiele mit Krankheitsstatistiken. Heute kann Heimarbeit auf modernster technischer Grundlage mit Computer und online wieder ausgedehnt werden, teils als selbstständige, handwerklich strukturierte Arbeit, teils als nur ausgelagerte Abteilung eines größeren Betriebes. Übergang der modernen Manufaktur und Heimarbeit zur großen Industrie. Beschleunigung dieser Revolution durch Anwendung der Fabrikgesetze auf jene Betriebsweisen. Die Verbilligung der Arbeitskraft durch bloßen Missbrauch weiblicher und unreifer Arbeitskräfte, bloßen Raub aller normalen Arbeits- und Lebensbedingungen und bloße Brutalität aller normalen Arbeits- und Lebensbedingungen und bloße Brutalität der Über- und Nachtarbeit stößt zuletzt auf gewisse nicht weiter überschreitbare Naturschranken und mit ihr auch die auf diesen Grundlagen beruhende Verbilligung der Waren und kapitalistische Ausbeutung überhaupt. Sobald dieser Punkt endlich erreicht ist, und es dauert lange, schlägt die Stunde für Einführung der Maschinerie und die nun rasche Verwandlung der zersplitterten Heimarbeit oder auch Manufaktur in Fabrikbetrieb. Schrankenlose Ausbeutung billiger Arbeitskräfte bildet die einzige Grundlage ihrer Konkurrenzfähigkeit. Die große Produktion von Mehrwert in diesen Arbeitszweigen zugleich mit der progressiven Verbilligung ihrer Artikel war und ist hauptsächlich geschuldet dem Minimum des zu kümmerlicher Vegetation nötigen Arbeitslohns, verbunden mit dem Maximum menschenmöglicher Arbeitszeit. Endlich trat ein Knotenpunkt ein. Die Grundlage der alten Methode, bloß brutale Ausbeutung des Arbeitermaterials mehr oder minder begleitet von systematisch entwickelter Arbeitsteilung, genügte dem wachsenden Markt und der noch rascher wachsenden Konkurrenz der Kapitalisten nicht länger. Die Stunde der Maschinerie schlug. Die entscheidend revolutionäre Maschine, welche die sämtlichen zahllosen Zweige dieser Produktionssphäre wie Putzmacherei, Schneiderei, Schusterei, Näherei usw. gleichmäßig ergreift, ist die Nähmaschine. Ihre unmittelbare Wirkung auf die Arbeiter ist ungefähr die aller Maschinerie, welche in der Periode der großen Industrie neue Geschäftszweige erobert. Kinder im unreifsten Alter werden entfernt. Der Lohn der Maschinenarbeiter steigt verhältnismäßig zu dem der Heimarbeiter. Der Lohn der besser gestellten Handwerker, mit denen die Maschine konkurriert, sinkt. Die neuen Maschinenarbeiter sind ausschließlich Mädchen und junge Frauen. Mit Hilfe der mechanischen Kraft vernichten sie das Monopol der männlichen Arbeit im schwereren Werk und verjagen aus leichterem Werk Massen alter Frauen und unreifer Kinder. Die übermächtige Konkurrenz erschlägt die schwächsten Handarbeiter. Diese naturwüchsig vorgehende industrielle Revolution wird künstlich beschleunigt durch die Ausdehnung der Fabrikgesetze auf alle Industriezweige. Man sieht, das englische Parlament, dem sicher niemand Genialität vorwerfen kann, ist durch Erfahrung zur Einsicht gelangt, dass ein Zwangsgesetz alle sogenannten Naturhindernisse der Produktion gegen Beschränkung und Regelung des Arbeitstags einfach wegdiktieren kann.